Okay. Also begrüße ich Sie zur Vorlesung Rechnerkultur die Woche. Gut, wo es soweit, glaube ich, von administrativen Übungen und Rechnerübungen ist soweit, glaube ich, alles geklärt. Okay, gut. Dann, wo sind wir letzte Woche angekommen? Also wir hatten uns jetzt mit diesen CISC- und RISC-Prozessoren da auseinandergesetzt und ja, wir sind jetzt also bei den RISC-Prozessoren angelangt. Und ja, um es nochmal zu wiederholen, das Problem bei den RISC-Prozessoren, beziehungsweise fangen wir erstmal mit den Vorteilen an. Das Angenehme an den RISC-Prozessoren ist ja, dass wir Pipelining extrem ausnutzen können. Und im Idealfall könnten wir damit einen Speed-up gegenüber einem Rechenwerk oder einem Prozessor, der nicht mit Pipelining arbeitet, einem Speed-up um Faktor k, also k mal schneller werden, wenn wir k Phasen hätten, also k einzelne Abschnitte in unserer Pipeline. So, das werden wir aber maximal, das wäre dann das Maximale, was wir erreichen könnten. Das werden wir aber nicht schaffen, denn da sprechen eben die sogenannten Hazards dagegen. Und bei diesen Hazards hat man unterschieden zwischen den Strukturhazards, also Befehle, die gleichzeitig auf gleiche Ressourcen benötigen, gleiche Ressourcen zugreifen möchten, also beispielsweise Speicher oder auch ein Rechenwerk. Ne? Ich kann also im einfachsten Fall drei Additionsbefehle nicht gleichzeitig ausführen auf einer superskalaren Prozessoreinheit, wenn ich nur zwei Rechenwerke zur Verfügung habe. Ne? Dann geht es nicht. Jo, und dann haben wir uns beschäftigt, da habe ich Ihnen gesagt, es gibt Datenhazards, das soll heute in der Stunde Thema sein. Und wir waren bei diesen Sprunghazards. Sprunghazards sind also, die Probleme ergeben sich, wenn die Pipeline die einzelnen Befehle abarbeitet. Und wir haben einen bedingten Sprungbefehl. Das heißt also, die Ausführung des nächsten Befehls hängt von einer Bedingung ab. Wir müssen also eine Adresse. Unter Umständen müssen wir den Adresszähler, den Programmzähler neu laden, weil der nächste auszuführende Befehl nicht der ist, der unmittelbar nach diesem Sprungbefehl folgt. Also wir müssen eben weiterspringen. Problem ist, dass wir diese Auswertung der Bedingungen in der Exekutionsphase in unserer Pipeline haben und die ist in der Regel immer weiter hinten. Das heißt also, es gibt eine Anzahl von Stufen in unserer Pipeline, wo wir Befehle reinladen und wissen nicht genau, ob das wirklich die richtigen sind, weil wir nicht wissen, ob wir springen müssen oder nicht. Und das erfahren wir dann eben erst dann, wenn die Bedingung ausgewertet ist. So, soweit so gut. Was kann man dagegen tun? Wir haben uns mit der dynamischen Sprungvorhersage, mit statischer und dynamischer Sprungvorhersage auseinandergesetzt. Ne? Statische Sprungvorhersage gab es Branch Taken, Branch Not Taken oder Branch by Opcode. Mit der statischen Sprungvorhersage kommen wir so bis maximal 75%, wo wir richtig liegen. Bei unserer Vorhersage mit der dynamischen werden wir besser. Wir können also weit über 90% erreichen. Und die dynamische Vorhersage nutzt vor allen Dingen aus den Umstand, dass wir in Schleifen immer wieder zurückspringen. Und ich hatte Ihnen also gezeigt, wie die Sache mit diesen History Bits läuft, also dass man für jeden Sprungbefehl die Vorgeschichte aufzeichnet anhand von ein paar Bits, die jedem einzelnen Sprungbefehl zugeordnet sind. Ach ja, genau, da fällt mir noch ein. Genau, irgendjemand hat die Frage gestellt, und da gibt es also diese Branch History Tabellen, wie viele Einträge das es denn da geben kann. Und das habe ich mittlerweile recherchiert. Es sind tatsächlich so maximal 512. Mit maximal 512 gibt es Untersuchungen, dass ich dann schon 96% richtig liege. Und wenn ich mehr Einträge habe, werde ich nicht mehr viel besser. Da habe ich eigentlich eine Grafik irgendwo. Ich will jetzt auch nicht so viel Zeit verlieren, aber genau, stimmt, fällt mir jetzt gerade ein. Hier was. Habe ich was gefunden bei jemand anders? Genau. Wenn Sie sich die anschauen, 4096 Einträge
Ah.
Moment, 4096 Einträge bei der 2-Bit-Vorhersage. Da war es 2-Bit-Vorhersage, ich komme jetzt auf 512. Also, bei der 2-Bit-Vorhersage, wir haben ja dann nochmal, ich habe dieses Beispiel nochmal in der Tafel gezeigt, mit 1-Bit- und 2-Bit-Vorhersage bei verschachtelten Schleifen. Und dass wir, wenn wir die innere Schleife beispielsweise 100 Mal durchlaufen, dass wir bei einer 1-Bit-Vorhersage dann 20% Fehler machen und bei einer 2-Bit-Vorhersage nur 12%. Ja. Und das war also dieses 1-Bit-2-Bit-Vorhersage. Und was Sie jetzt hier unten sehen, das sind verschiedene Benchmark-Programme, die kommen aus der Spec-Benchmark-Suite, da ist der bekannte Angewisser GCC, der GnuC-Compiler, steht da drin, Espresso, das ist ein Programm zur Minimierung von Boolschen Gleichungen und ja, SPICE ist elektrische Schaltkreissimulation, die anderen Dinge sagen wir jetzt nicht sofort was. Aber was sehen wir jetzt hier? Wir sehen also drei verschiedene Größen von solchen Sprungverzweigungstabellen sind hier mal gelistet. Und zwar einmal mit 4096 Einträgen, dann mit unbegrenzt. Also in der Simulation wird halt ständig immer wieder nochmal ein neuer Antrag kreiert, egal wie viel jetzt da kommen. Und 1024 Einträge. Und wir sehen das Grüne. Ja, und interessant, hier beim GnuC-Compiler. Achso, ja, was ist auf der Y-Achse aufgetragen? Die Häufigkeit von Fehlvorhersagen. Das heißt also, wir sind verwirrt. Eigentlich heißt es ja, das müsste, Moment, habe ich das gar nicht angeguckt, je niedriger, desto besser, ne? Interessanterweise, ach Moment, das ist eine 2,2, das ist eine adaptive. Das heißt, gut, das wird der Max dann auch mal Übungen mit Ihnen machen. Nein, stopp, ja. Das sind die, bei denen jeweils zwei aufeinanderfolgende mit in Korrelation gesetzt werden. Also beispielsweise zwei aufeinanderfolgende Sprünge. Genau, also beispielsweise sowas hier. Ich habe eine Verzweigung. If a gleich 0, then b gleich 1. Und unmittelbar danach habe ich wieder einen Sprungbefehl und der lautet if b gleich 1. Und dann werden die beiden miteinander korreliert. Das ist diese Aussage, zwei Befehle, zwei Sprungbefehle, die hintereinander folgen, werden korreliert und zwar mit einer 2-Bit-Vorhersage. Okay, mit der bin ich also am besten, dann brauche ich sogar nur 1024 Einträge. Wenn wir aber diesen Spezialfall jetzt mal weglassen, sehen wir anhand dieser Grafik, dass mit 4096 Einträgen und einer 2-Bit-Vorhersage wir schon ziemlich gut fahren. Wir werden mit einer unbegrenzten Größe, mit einer unbegrenzten Anzahl von Einträgen auch nicht mehr besser. Also reicht es eigentlich, wenn man 4096 Einträge insgesamt für unsere Sprungverzweigungstabelle vorsehen. Ich habe jetzt irgendwie 512 im Kopf. Okay. So. Jo. Das nochmal alles so als Wiederholung zur letzten Stunde. Und dann hatten wir uns also, genau, und dann gibt es noch Verbesserungen zu dieser Sprungvorhersage, indem ich für jeden einzelnen Verzweigungsbefehl auch gleichzeitig das Sprungziel mit angebe. Das ist einfach, dass ich nochmal Platz spare, ja, um nicht nochmal den Befehlszähler neu laden zu müssen. Den muss ich zwar trotzdem neu laden für den übernächsten Befehl, aber den Befehl, den ich ausführen muss, wenn ich die Entscheidung getroffen habe, dass ich springe, den nehme ich dann gleich aus der Tabelle raus. Da steht dann hier Sprungzieladresse und da gibt es dann sogar nochmal eine weitere Verbesserung, indem man sogar noch den Befehl dann gleich hier mit reinschreibt, also gleich das Bitmuster des Befehls, der auszuführen ist, ne? Sodass ich mir gar nicht mehr die Adresse dann da merke. Gut, und dann haben wir zum Schluss noch diesen verzögerten Sprung gemacht. Das gehört nochmal zur statischen Sprungvorhersage. Und das nochmal, hier ist die Idee, ich habe es kurz angedeutet, dass ich den Sprung, also die Entscheidung über den Sprung, die Bedingung sozusagen vorziehe im Programm Und dann die Lücken, bis die Entscheidung fällt, versuche zu füllen mit anderen Befehlen, die von diesem Sprung unabhängig sind. Das ist so die Idee. Und das wollte ich nochmal hier an der Tafel ein bisschen erläutern. Also das ist dann nochmal Folie 45. So, also wir hätten hier nochmal, also Beispiel für so einen optimierten Delayed Branch. So. Gut, da hätte ich jetzt, ich schmeiße jetzt mal so drei Programme nebeneinander mit einer ganz normalen Verzweigung, dann mit dieser verzögerten Verzweigung beziehungsweise gleich mit der optimierten Variante. Ich glaube, das entspricht mir. So, dann schreibe ich jetzt hier mal die Adressen der einzelnen Befehle hin. So, da hätte ich hier 100 und nummeriere jetzt mal durch, die passen jetzt alle mal da in Byte rein von mir aus, 101, 102, also ich nummeriere die jetzt sequenziell durch, 102, 103, 104, 105, so, und dann hätten wir hier jetzt die normale Verzweigung. Gut, und dann hätten wir hier einen Ladebefehl. Irgendwas lade ins Register AA, Wert X. Dann, was das jetzt semantisch macht, ist eigentlich egal, das kommt jetzt ja gar nicht so drauf an. Dann addiere aufs Register A eine 1 drauf und dann springe. Und zwar ein unbedingter Sprung zur Adresse 105. Und das könnte eben beispielsweise hier alles der Wendteil sein, einer If-Then-Else-Anweisung, ne? Das wäre der Wendteil. Und jetzt springen wir über diesen Else-Teil, der hier beginnt. Springen wir drüber und da würden wir add AB machen, irgendwas, und hier dann sub CB und dann kommen wir an der Adresse 105 an. Das wäre dann eben wieder die Zusammenführung von Then und Else-Teil. So, und das soll einfach gespeichert werden. So, jetzt schauen wir uns das mal hier unten nochmal mit einer Grafik an, was jetzt da passieren würde. Also, ich hätte jetzt hier sieben Phasen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben zeitliche Phasen. Ja, also hier oben läuft die Zeitachse entlang, T. Okay, so und jetzt lade ich also 100 bis 105, machen wir gleich mal hier hin, 101, 102, 103, okay, das spare ich mir erst nochmal, kommt dann gleich. So, dann mache ich also als erstes diesen Load-Befehl, ne? Und der sei hier jetzt in der Instruction Fetch-Phase. Also I wäre jetzt Instruction Fetch. Das habe ich übrigens aus dem Buch von Stallings herausgenommen, dieses Beispiel. Also I ist Instruction Fetch. So, dann kommen wir zum zweiten Takt. Im zweiten Takt wird also dieser Additionsbefehl geholt und der Ladebefehl wird ausgeführt. Er ist in der Exekutionsphase. Gut, dann kommt 102, das ist also dann unser Jump-Befehl, Jump 105. Ja, den werden wir in der dritten Phase holen. Dann der Add-Befehl wird hier ausgeführt und D steht für Access to Data Memory. Also der greift jetzt hier auf den Speicher zu. Und ja, in dem Beispiel machen wir es jetzt ein bisschen einfacher. Das heißt, die normalen Befehle, die nie auf den Speicher zugreifen müssen, wie dieses Load, ja, die sind in zwei Takten fertig. Ausführen, also holen und ausführen. Gut, das heißt dann in der vierten Phase steht dann hier der Add-Befehl und zwar der Add AB. Add A, B. Oder, oh Gott, hier noch ein bisschen Platz. Der wird also hier geholt und der Jump-Befehl wird ausgeführt. So, jetzt wird der Jump-Befehl ausgeführt. Und Jump-Befehl ausführen heißt als nächstes, jetzt wird ausführen, Exekution hier heißt, der Befehlszähler wird mit dem Wert 105 beschrieben. Das heißt, dass hier jetzt gleich der Befehl 105 kommt. Gut, und der Befehl 105 ist dann eben unser Store-Befehl. Und der Befehl wird nicht mehr ausgeführt. Es wird sozusagen an der Stelle abgebrochen, weil das der falsche ist. Gut, dann wird der Store-Befehl ausgeführt. Das heißt also, er holt aus dem Register da irgendeinen Wert und speichert das Ganze dann ab. Also brauche ich 7 Takte. Ja. Okay. So, jetzt machen wir mal diesen Optimized Branch. Dann mache ich jetzt Folgendes. Also 100 ist wieder Load XA. So, und jetzt ziehe ich diesen Sprungbefehl vor, dieses Jump 105 auf 101 und das, was vorher 101 war, rutscht jetzt runter auf 102. Add 1,a. So, dann haben wir 103. Ja, dann kommt jetzt dieser Add AB. Der bleibt, wo er ist. Und dann kommt bei 104 unser Sub-CB und dann am Ende bei 105 die Zusammenführung. Gut, schauen wir uns das auch mal an vom zeitlichen Verlauf her. Und da brauchen wir jetzt auch eine bestimmte Anzahl von Zyklen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann schiebt den mal auch nochmal hin. So, und dann passiert hier auch wieder, also ich mach's noch rein, 100, der Lautbefehl wird also ausgeführt. Dann gehen wir in die zweite Phase, der wird geholt, wird ausgeführt und jetzt machen wir bei 101. Den Jump 105, holen den Befehl, hier bei 100 schneiden wir zurück, so machen hier jetzt den 102, den holen wir, das ist der Add 1A, der noch zum Ventil gehört, der wird jetzt in der dritten Phase hier geholt, so und jetzt in der vierten Phase springen wir hier auf 105, weil wir den Jump-Befehl hier ausführen. Und jetzt aber führen wir den Befehl noch aus, weil der gehört ja noch zum Central. Das ist ja etwas, wir haben den Jump-Befehl jetzt einfach vorgezogen. So, und dann kommt der die Zusammenführung. Store AZ. Und jetzt ist es so, dass wir vom Else-Teil überhaupt keine Instruktionen mehr reinladen, die in dem Sinne unnötig gewesen wären. In dem Beispiel haben wir die nun mal reingeladen, führen sie dann aber nicht aus. Und das sparen wir hier jetzt auch nochmal. Das ist dann der Vorteil, den wir hier ziehen. Das heißt, wir haben hier nochmal I, E und D und sind somit nach 6 Takten fertig. Jawohl, und hier haben wir eben 7 Takte gebraucht. Und diese Umordnung, die kann ganz bequem der Compiler machen. Also es macht nicht die Hardware, daher gehört das zur statischen Sprungvorhersage. Jo.
Was heißt doch jetzt Delay Branch? Eigentlich haben wir noch den
ganzen. Ja. Eigentlich, was in dem Sinne, es ist ein bisschen missverständlich von der Begrifflichkeit, haben Sie recht. Eigentlich ist die Entscheidung, ob wir jetzt springen oder nicht, das haben wir irgendwie verzögert. Also das heißt, die Ausführung des Sprungs verzögert man. Ja. Und in der Zeit, die Zwischentakte, die man da bekommt, die füllt man mit Befehlen, die davon unabhängig sind.
Kann ich der Hardware sagen, was ich da hinten will? Oder ist die dann immer so, dass ich sage, okay, ich muss dann notfalls, wenn ich einen Sprung habe, dann muss ich dahinter Mops einbauen?
Genau, also die haben jetzt tatsächlich sogar noch ausgelassen. Das ist nochmal eine mittlere Spalte, da werden dann Mops eingebaut. Und das macht dann der Compiler. Aber ich kann es der Hardware in dem Sinne nicht sagen, die Hardware muss das dann unterstützen oder nicht. Sie muss nämlich genau das hier unterstützen, dass sie jetzt den Befehl hier dann eben abbricht und hier nicht.
Also quasi, ich habe einen Prozessor, der macht entweder das oder das, aber ich kann nicht während dem Betrieb wechseln.
Nein, das geht genau. Also das heißt, die Hardware ist von vornherein gleich ausgelegt auf den Delayed Branch. Und jetzt nageln Sie mich nicht fest, ich glaube, dass die RISC-Prozessoren machen das häufig, aber die Intel-Prozessoren unterstützen kein Delayed Branch mehr. Bin jetzt aber nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich habe das mal irgendwo gelesen. Auf jeden Fall der Compiler muss natürlich vorher wissen, und macht er das oder nicht? Wie verhält es? Unterstützt er so ein Delayed Branch oder nicht? Gut. Damit würde ich diese Sprungvorhersagetechniken abschließen. Das hatte ich dann noch ganz schnell zum Schluss gemacht. Das ist nochmal eine optimierende Maßnahme, dass man im Bereich der Dekodierungsphase bei einfachen Operationen, zum Beispiel XODA oder NOR, so etwas, so ein kleines Rechenwerk in die Dekodierphase mit einbaut, sodass diese vergleichenden Operationen, die da ausgeführt werden müssen, wenn die Register dann gleich bekannt sind, gleich hier gemacht werden. Und dadurch gewinne ich nochmal einen Takt. Bin ich noch ein bisschen früher dran, um entscheiden zu können, ob gesprungen wird oder nicht. Das heißt, ich verliere dann nur einen Takt, so muss ich sagen. In der Befehlsholphase, in der unmittelbaren, die davor steht, vor der Dekodierphase, da habe ich dann möglicherweise den falschen Befehl reingeholt. Aber in der übernächsten Phase liege ich schon wieder richtig. Das heißt, ich habe nur eine Phase verloren. So, also so viel zu den Steuerungshazards. Und wir kommen jetzt zu dem etwas größeren Kapitel der Datenhazards, was uns heute und auch die nächste Stunde beschäftigen wird. Ja, bei den Datenhazards, also das hatte ich ja schon in der Einführung gezeigt, da gibt es also die Möglichkeit, oder es kann die Situation bestehen, so muss ich sagen, dass eine Operation nun ein Datum erzeugt, was unmittelbar von der nächsten benötigt wird. Und eigentlich würde ich ja, muss ich immer auf die Register zugreifen und das Zurückschreiben erfolgt aber erst weiter hinten in der Pipeline, in die Register. Das Zurückschreiben der Register, aber jetzt bin ich schon am nächsten Schritt. Und der nächste Befehl steht schon an, der will ins Rechenwerk reinspringen und hat noch nicht die Daten. Was tun? Ne? Gut, das ist der ganz normale Read-After-Write-Hazard, den ich jetzt gerade eben beschrieben habe. Und diese Bezeichnungen, die müssen Sie jetzt immer so verstehen, dass Read-After-Write heißt, es folgt ein Lesebefehl, das ist die Instruktion 2, nach einer Instruktion 1 und das ist der Befehl, der schreibt, also der das Register schreibt. Read after write heißt also immer, es kommt ein Befehl, der liest was, was ein Befehl, der zeitlich vorne dran ist, schreiben will. Und zwar Instruktion 2 liest also ein Operanden, den Instruktion 1 noch nicht geschrieben hat, noch nicht zurückgeschrieben hat in die Register. Die Instruktion 2 schon die Operandenholphase durchschritten hat, dann war sie zu schnell. So, und dann gibt es noch ein paar andere Dinge, die ein bisschen seltsam anmuten auf den ersten Blick. Zum Beispiel gerade der hier, der Write-After-Read-Hazard. Das heißt also, jetzt kommt ein Schreibebefehl, also eine Schreibinstruktion als zweites. Nach einer Instruktion, die Register lesen will. Und Instruktion 2 schreibt jetzt einen Operanden, bevor er genau diesen Operanden, die früher gestartete Operation 1 gelesen hat. Die war zeitlich vorne weg, hat aber diesen Operanden, warum wir gleich klären, noch nicht gelesen. Und in der Zeit kommt der böse Bube, die Instruktion 2, und überschreibt diesen Operanden. Eigentlich können das in einfachen Pipeline-Strukturen, in denen immer das Lesen vor Schreiben stattfindet, nicht auftreten. Das heißt, dieser Hazard hier, der kann nur auftreten in superskalaren Recheneinheiten, wo ein Befehl den anderen überholt. Sonst geht es nicht. Weil sonst ist ja der andere, der hat ja vorneweg immer gelesen. Und dann stehen die anderen hinten an und wenn der noch nicht irgendeinen Operanden braucht, der noch nicht da ist, blockiert der ja die ganze Pipeline. Aber in dem Fall nicht, weil dieser Befehl, der weiter hinten steht, der könnte jetzt auf eine andere Verzweigung gehen. Und etwas Ähnliches kann dann auch mit einem Schreibebefehl passieren, der vorher gestartet wurde. Das ist der Write-After-Write-Hazard. Die Instruktion 2 schreibt einen Operanden, der später von der früher gestarteten Operation Instruktion 1 überschrieben wird. Also eigentlich wird. Das heißt, die Instruktion 1 wird früher gestartet, aber sie wird später fertig als die, die später gestartet wurde und überschreibt damit deren Wert. So, klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen magisch, aber wir schauen uns das dann an Beispielen mal an. Ja, erstmal was relativ Einfaches hier. Gut, hier sind jetzt also wieder über die Zeit die einzelnen Zyklen gezeigt, die Clock Cycles. Und hier die Instruktionsfolge. Und ich will jetzt also einen solchen Befehl hier ausführen. Rot habe ich jetzt hier immer das Zielregister markiert. Also R2 soll mit R3 addiert werden und das Ergebnis soll nach R1 geschrieben werden. Also ich greife hier Befehlsholphase erstmal auf den Speicher zu, hole den Befehl, dekodiere ihn und dekodieren und Operanden holen ist jetzt hier in einer Phase vereint. Also DO-OH. Also holt er R2 und R3. Und dann wird das Ganze ausgeführt, also das ist diese schematisch dargestellt, diese MIPS-Pipeline, die ich letzte Stunde nochmal eingeführt habe. Ja, und dann schreibt er hier eventuell in den Speicher zurück oder er schreibt eben in die Register zurück. So, und jetzt habe ich hier das Problem, dass ich als nächstes, was ja immer wieder vorkommen kann, einen neuen Befehl starte, einen Subtraktionsbefehl, und der braucht dieses Ergebnis R1 als einen Operanden. Weil von dem soll er R3 abziehen und das Ergebnis nach R4 schreiben. Und R1 wird auch hier nochmal gebraucht für eine logische UND-Operation. Also dieses R1 taucht hier jetzt immer als Input-Operand auf und dann auch nochmal bei diesem dieser Oder-Funktion. Und okay, so, und jetzt sehen wir, hier schreibe ich eigentlich erst zurück. Ja. Aber der Befehl ist schon zeitlich betrachtet, hat er hier schon, also diese Regs sind physikalisch das Gleiche, ne? Das sind hier physikalisch die gleichen Register. Das ist jetzt hier der zeitliche Ablauf dargestellt, wie diese einzelnen Befehle in der Pipeline auf die einzelnen Ressourcen zugreifen. So, ja, also dann greift er da schon drauf zu, liest R1 aus, aber das ist gar nicht das R1, weil der da oben hat es nochmal zurückgeschrieben. Das Gleiche passiert dem und das Gleiche passiert auch dem. Nur der letzte Befehl, der ist glücklich, dieses XOR, hat hier auch nochmal, greift auch auf R1 zu, ja, spricht also hier den Registersatz an, aber da wird es schon zurückgeschrieben. Also der kriegt den richtigen Wert, der letzte Befehl, aber die 1, 2, 3 davor, die kriegen das falsche R1. So, also das heißt, Frage, welcher Hazard liegt hier denn jetzt vor? Also die hier wollen lesen, was der da schreibt. Wer ist zeitlich vorne weg? Der Addierbefehl. Und die anderen Befehle sind danach. Also ist es ein Read after write, ein Lesen nach dem Schreiben. Also ein solcher. Hier ist auch noch nur eine Pipeline angegeben, mehrere Pipelines. Ist also nichts Dramatisches. Also liegt hier ein Read-After-Write-Hazard vor. Die einfachste Gegenmaßnahme, die ich treffen kann gegen einen solchen Read-After-Write-Hazard, ist das sogenannte Forwarding oder auch Bypass. Ja, abkürzende Datenpfade, manchmal auch als Bypass eben bezeichnet. Das heißt, die berechneten Ergebnisse, die werden jetzt nicht nur später in die Register zurückgeschrieben, sondern sie werden in dem Moment, wo sie gleich erzeugt werden, wieder an die Eingänge der Allo zurückgeleitet, damit sie der nächste Befehl, den wir hier hatten, der Subtraktionsbefehl, dann auch gleich bekommt. Und es muss nicht nur, das ist ein allgemein nutzbares Prinzip, auch für die weiter hinten folgenden Stufen in einer Pipeline. Und das ergibt dann insgesamt recht komplizierte Datenpfade in den Rechenwerken. Und solche modernen Mikroprozessoren, die verfügen also über mehrere, bis zu mehrere Dutzend solche rückführenden Datenpfade, um Ergebnisse, die aus der Allo rauskommen, die werden dann mitgeschleift in der Pipeline und an der richtigen Stelle weiter vorne wieder in den Datenpfad eingefügt. Ja. Gut, ja, Nebenbemerkung für Gezeigtes und folgende Beispiele. Allgemein gilt, die Operandenholphase ist sehr schnell realisierbar und kann gleichzeitig zur Dekodierphase ausgeführt werden. Also das habe ich jetzt, habe ich ja vorhin gerade eben gesagt. Sie wird jetzt nicht als getrennte Phase des Maschinenbefehlszyklus hier ausgewiesen. Hat man hier, also ich habe gesagt, hier ist gleich die Operandenholphase. So, entscheidend ist jetzt aber, so müssen Sie sich das vorstellen, also hier, das Ergebnis, ja, hier, kommt aus der Allo raus und wird dann gleich wieder an den Eingang, also die zwei sind ja auch physikalisch identisch, wird gleich wieder an den Eingang zurückgelegt, sodass der nächste Befehl dieses Ergebnis dann vorfindet. Aber die Entscheidung darüber muss die Hardware treffen. Die muss die Hardware treffen, dass jetzt der rückgekoppelte Pfad und nicht die Information, die hier von links kommt, durchgeschaltet werden muss. Und dann beim nächsten Befehl, dann wird dieses Ergebnis, dieses Additionsergebnis, wird dann auch noch ja, aus der ALU weitergegeben und dann auch noch hier weitergegeben, ja, die nächste Phase, und wird auch hier wieder zurückgekoppelt. Also es gibt nicht nur die direkte Rückkopplung vom Ausgang der ALU zum Eingang der ALU, sondern auch vom Ausgang dieser Phase zum Eingang der Ausführungsphase. Und zwar warum? Ja, weil damit der auch sein R1 bekommt. Ja, hier greift er aufs R1 zu. Ja, also hier wird es zurückgelegt, genau, und dann einen Takt später liegt es hier in der ALU an. So ist es. Ja, und der hier, wenn es schnell genug geht, aber es ist wahrscheinlich schwierig, dann könnte der, wenn gleichzeitig Lesen und Schreiben möglich wäre, könnte der das gleich lesen, was der geschrieben hat. Aber sicherheitshalber, glaube ich, wird man es hier auch nochmal zurückführen. Also das heißt Ergebnisse, deswegen sind diese Pipeline-Register, die jetzt hier also als Balken eingezeichnet sind, auch so elend breit, beziehungsweise halt umfangreich, weil Information da immer mitgeschleift wird, damit die in die rückwärtigen Datenpfade wieder eingespeist werden kann. Denn ansonsten müsste ich hier mit der Holzhammer-Methode arbeiten, das heißt, ich müsste hier lauter Bubbles, also NOP, entweder NOP-Operation einführen, was der Compiler macht, oder Bubbles, also die Hardware hält dann tatsächlich die Pipeline an. Gut, so sieht es grafisch jetzt aus, Darstellung des Forwarding-Prinzips am Beispiel der Rückkopplung bei der ALU. Ja, gilt aber eben nicht nur nach der Ausführungsphase, sondern auch beim Speicherzugriff und den Phasen, die weiter da hinten kommen, wie ich es gerade eben versucht habe, hier mit den Händen da an der Folie anzudeuten. Ne? Also wir haben hier Zugriff auf die Registerbank, das würde jetzt dem da entsprechen, ne, der Phase hier. Und dann 50. Ja, und ja, dann greift er auf die Registerbank zu, dann kommt die nächste Phase, geht hier in die ALU. Und aber jetzt erfolgt hier dieser Bypass, das Ergebnis wird dann später auch noch in die Registerbank zurückgeschrieben, aber gleich im nächsten Takt am Eingang der ALU zur Verfügung gestellt. Was hier jetzt nicht eingezeichnet ist, da müssen jetzt natürlich noch Multiplexer davor geschalten werden, damit klar ist, nämlich dem Pfad oder dem Pfad. Und diese Multiplexer, dafür ist die Hardware, die Pipeline-Hardware verantwortlich, die richtig zu schalten. Und das Gleiche kann ja auch noch vom Speicher aus passieren. So, ja, wendet man das mal aufs vorherige Beispiel an, dann sieht es eben so aus. Also hier hätten wir wieder unsere beiden Befehle. Ja. Und der schleift das hier gleich zurück und dann hat er das hier. Und auf den Speicher bezogen, ne, was ich gerade mit den Händen angedeutet habe, jetzt erfolgt nochmal grafisch, auch wenn er die Speicherphase hier durchlaufen hat, das am Ende koppelt er zurück, wieder an die ALU. Und auch nochmal für den Register. Und hier unten, ups, das war ein bisschen schnell, hier unten haben wir ja kein Problem, da müssen wir nichts forwarden. Ne. Aber da ist es ja schon aktualisiert im Register. Okay, also so funktioniert dieses Forwarding. So, also den Read-After-Write-Hazard, den kriegen wir eigentlich mit diesem Forwarding da schon mal ganz gut in den Griff. Weiterhin schwierig ist es aber bei superskalaren Architekturen, die verschiedene funktionale Ausführungseinheiten haben. Ich kann jetzt also durch den Befehlsgruppierer, das war in meinem Comic, den ich da vorne ein paar Folien weiter vorne letzte Stunde gezeigt habe, der Mann mit dem Hut, der da auf dieses Förderband diese Instruktionen da gelegt hat, ja, der kann jetzt zum Beispiel bestimmen, dass zum gleichen Taktzeitpunkt gleich mehrere Befehle abgearbeitet werden, dass man damit beginnt. So, und dann müssen Folgeoperationen eben warten, bis die Operanden aus den vorherigen Operationen bereitgestellt sind. Also sprich, diese Operationen, auch wenn die natürlich jetzt, wenn die unterschiedliche Pipeline-Pfade durchlaufen, dann sind die natürlich nicht unabhängig voneinander, ne? Sondern in einem Pfad kann was erzeugt werden, was in dem anderen Pfad benötigt wird. Also könnten da wieder neue Abhängigkeiten entstehen, die uns das Leben erstmal schwerer machen. Schauen wir mal diesen MIPS-Datenpfad mit den Funktionseinheiten stellvertretend an für die Situation, die es eben in modernen Mikroprozessoren gibt, die nach dem superskalaren Prinzip arbeiten. Also ich hätte hier jetzt mal eine Instruktionsholphase, Instruktionsdekodierphase, und da werden jetzt dann nicht, vielleicht gleich drei oder vier oder mehrere Befehle zum Beispiel geholt. Und dann wird angeguckt, wie kann ich den nach dem Dekodieren die aufteilen. Ich hätte hier jetzt eine Integer-Einheit, dann habe ich hier eine Floating-Point-Einheit oder die ich auch nutzen kann als Multipliziereinheit für Ganzzahlwerte. Wenn Sie sich vielleicht fragen, warum, wie geht das denn? Na, das wäre im Prinzip dann für die Mantissen. Die Mantissen könnte ich ja bei einer Floating-Point-Zahl herausziehen und die dann behandeln, dann werden die behandelt wie eine Integer-Einheit. Ne? Ich muss natürlich in der Nachverarbeitung dann noch gucken, dass die Exponenten richtig gesetzt werden. So, hier hätte ich jetzt einen Fließpoint, Fließkommazahl-Addierer mit 4 Einheiten. Und hier unten, okay, da ist jetzt ein Dividierer gezeigt. Beim Dividieren ist es so, da will ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, da kann es sein, kann man aber auch vermeiden, meines Wissens, dass die sozusagen in einem Ruck hier da durcharbeiten und also so Streaming-Ansätze, so Divider Arrays da nutzen kann. Und da spart man sich dann häufig zwischen diesen einzelnen Zeilen dann nochmal Flipflops da einzusetzen. Im Prinzip funktionieren die so wie man das Addieren in der Schule gelernt, das Multiplizieren in der Schule gelernt hat. Würde ich jetzt bloß mal andeuten, 1, 0, 1 mal 0, 1, 1, dann können Sie 0, habe ich hier lauter 0, dann hier 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, so, und dann kann ich die auch in der Pipeline bearbeiten, also nacheinander durcharbeiten und kann die nächste Operation gleich wieder reinnehmen. Und hier habe ich überall ein so kompliziertere oder ein bisschen ausgebaute Ein-Bit-Volladdierer. Und diese Ein-Bit-Volladdierer, die nehme ich dann als nicht ein Schaltwerk, sondern als ein Schaltnetz, weil ich es da einigermaßen hinbekomme, dass ich immer genau gleich laufende Datenpfade habe. Aber das sei jetzt mal nur als Detail hier. Also gut, hier da unten, die werden halt in einem Block dadurch laufen. Und da sind keine Pipeline-Register mehr dazwischen. So, aber schauen wir uns jetzt mal ein Beispiel wieder an für dieses superskalare Rechenwerk, wieder für ein Read-After-Write-Hazard. Und da hatte ich jetzt also hier einen Ladebefehl. F steht, wenn hier von F die Rede ist, dann ist damit ein Fließkomma-Register gemeint und mit R ist ein Integer-Register gemeint. Und der Befehl hier soll jetzt wie folgt zu interpretieren sein. Im Register R2 steht eine Adresse und unter der Adresse verbirgt sich eine Fließkommazahl. Und die Null davor, das ist einfach nochmal ein mit Displacement-Adressierung. Das heißt, es könnte also noch wenn hier 5 steht oder 4 oder 8, 12, 16, dann heißt es, verschoben um 4, 8, 16 Byte-Einheiten gegenüber der Adresse, die in R2 hier steht. Aber muss uns jetzt hier bei der Betrachtung der Hazards gar nicht so sehr interessieren, inwieweit hier eine Art von indirekter Adressierung erfolgt. So, entscheidend ist, dass der hier jetzt also 5 Takte braucht. Der holt erstmal den Befehl, dekodiert ihn, führt ihn aus und jetzt greift er auf den Ausführen, heißt hier, dass er sich das R2 da anschaut und jetzt greift er auf den Speicher zu. Und jetzt sehen wir, dass gleich im nächsten Befehl die Multiplikationseinheit benötigt wird. Wo ist sie denn? Hier, die hier. Ne? Und die Integer-Einheit, die wird jetzt hier benutzt für die Adressberechnungen. Da könnte man jetzt dieses 0 plus R2 rechnen. Oder wenn dann halt 4, dann steht 4 plus R2 oder was auch immer. Gut, wichtig ist also, aber dieses F4 wird vom nächsten Befehl gebraucht. Also im einfachsten Fall müsste ich jetzt hier ein Stall setzen. Und dann kann der seine, wie wir sind, 7 Zyklen, die wir hier haben, abarbeiten. Und dann erzeugt er seinerseits einen Wert im Register F0, was dann der darauf folgende Additionsbefehl braucht. Den kann ich zwar gleich dann hier holen und dann hier dekodieren, aber ich muss hier auch lauter Stalls einführen. Okay, und der schreibt auch nochmal was in F2, was der Speicherbefehl hier, SD steht für Store, Data ins F2-Register zurückschreiben will, beziehungsweise unter der Adresse zurückschreiben will, die in L2 angegeben ist. Und ja, da muss dann eben auch warten, bis F2 fertig ist. Ne? Erst dann kann er zurückschreiben. Wir sehen also, jede Menge Stalls müssen da eingeführt werden. Und das sind also alles nochmal Beispiele für ein Read-After-Write-Hazard. Und die vielen Stalls hier, die gefallen uns natürlich nicht. Und wir werden dann gleich mal gucken, was man da vielleicht anders machen kann. Hier nochmal ein Beispiel für ein Write-After-Write-Hazard. Also, wo sich Befehle eben überholen hinsichtlich der Fertigstellung. Da hätten wir also hier jetzt so einen Addierbefehl und wenn dann nochmal so ein D dabei steht, dann heißt das, es ist Double, also greift auf eine längere Dateneinheit zu, auf mehr Bytes und braucht demzufolge auch länger, weil es eben eine Fließkomma-Operation ist. Also der hat, haben wir ja vorhin gesehen, der braucht 1, 2, 3, 4 Takte und hier passiert jetzt, dazwischen sollte natürlich nur irgendwas sein, was mit dem F2 da gemacht wird, sonst gibt es irgendwie so richtig Sinn. Und die Beispiele sind übrigens aus dem Hennessy Patterson entnommen. So, und jetzt käme hier ein Ladebefehl, load data, und will wieder was ins F2 reinschreiben. Ne? Und der wäre hier jetzt eigentlich schon fertig, write back. Und mit diesem F2, was da gelesen werden soll, soll hier unten weitergearbeitet werden. Das geht dann vielleicht dem nächsten noch gut. Aber im übernächsten kommt der da oben daher mit dem F2 und überschreibt das, weil der erst zu spät fertig wird. Das heißt, der Befehl hier unten, obwohl später gestattet, der hier, obwohl später gestattet als der hier, hat den in der Ausführung überholt. Und wenn die jetzt beide auf gleiche Register zugreifen wollen, dann überschreibt der da, weil er später fertig wird, dessen Wert. Aber mit dem soll weitergerechnet werden. Also auch das müssen wir natürlich verhindern. Und das wäre jetzt ein Beispiel für einen Write-After-Write-Hazard. Jo. Gut, also im Prinzip habe ich jetzt hier nochmal auf der Folie das schwarz auf weiß stehen, was ich gerade eben mündlich gesagt habe. Wiederholen wir es nochmal ganz kurz. Ein später gestatteter Befehl, hier der Load-Befehl, liefert ein Ergebnis, das durch einen früher gestatteten, aber noch nicht beendeten Befehl hier ADD überschrieben wird. Ja, was gibt es jetzt für Möglichkeiten? Die Lösung 1 ist, das Load muss dann einfach verzögert werden. Entweder das. Oder aber, die schlauere Lösung, die Hardware erkennt irgendwie diesen Hazard und verhindert, dass das Resultat von ADD in F2 geschrieben wird. Das nennt man dann Registerumbenennung. Das heißt, dann hält der Prozessor tatsächlich da sozusagen auf Halde ein paar Register vor, in sogenannten Reservierungsstationen, das machen wir dann nächste Stunde genauer, und da schreibt er erst einmal die Werte alle rein und arbeitet dann auf diesen Reservierungsstationen. Also sozusagen auf versteckten Kopien. Das heißt, dass jetzt darauf bezogen hier der ein Schattenregister schreibt und alle Befehle, die danach dann kommen, auch auf dieses Schattenregister zugreifen und nicht auf F2. Wenn es geht, ne? Wenn wir genügend Register da im Petto haben. So funktioniert das. Also ich habe jetzt für die ganze Spannung und Auflösung da schon vorweggenommen. Aber wir schauen uns das nochmal im Detail an. Aber das kommt ohnehin erst bei den Thomas-Sulu-Architekturen und die sind erst nächste Stunde dran. Die machen also dieses Register-Renaming oder Register-Umbenennung. Wir schauen uns mal nochmal diesen Write-After-Read-Hazard an. Weil irgendwie ist der doch ein bisschen komisch. Ne? Nicht nach wie vor. Und ja, wenn wir jetzt mal genauer drauf schauen, also hier sei das Ergebnis, Operand 1, Operand 2. Mhm. Ja, jetzt frage ich Sie mal. Sehen Sie, wo jetzt hier der Write after Read Hazard ist? Also es soll etwas geschrieben werden, was ein anderer Befehl noch nicht gelesen hat. Das ist auf dem ersten Moment. Ich wische mal ein bisschen die Tafel, weil ich muss da noch mal was malen. der Gelegenheit, da gebe ich Ihnen Gelegenheit, nochmal zu überlegen. Oder wo könnte ein potenzieller Right-After-Read-Hazard überhaupt sein? Also ein später gestatteter Befehl schreibt etwas, was ein anderer in den Register, was ein anderer früher gestatteter Befehl noch nicht gelesen hat. Ja, gibt es Vorschläge? Ja.
Zuerst startet ja der DIFD-Befehl.
Ja.
Der soll später in F0 schreiben.
Genau.
Dessen Ergebnis braucht aber der Head, um ausführen zu können.
Genau.
Das heißt, der wird zurückgehalten.
Jawohl.
Braucht aber wiederum das F8-Register, in das der Sub-D, der in der Zwischenzeit gestartet werden kann, wieder reinschreiben will.
Genau. Alle verstanden? Also das heißt, der Write-After-Read-Hazard, der ist genau hier. Ja? Der schreibt etwas, was der vorher lesen will. Und zwar in dessen F8. Jetzt könnte man sich fragen, ja, verflixt nochmal. Der ist doch früher dran. Der kommt doch eher in die Dekodier-Operandenholphase. Der hat doch schon alle Zeit der Welt gehabt, dieses F8 zu holen. Warum nicht genau, wie Sie richtig gesagt haben? Der wartet leider noch auf dieses F0, weil hier so ein langer Divisionsbefehl ansteht, der noch nicht fertig ist. Dann blockiert er sich und in der Zeit überschreibt ihn der böse Bube hier hinten das F8. Ja. Das heißt, das bitte merken, also wir sind eigentlich durchaus in einer wichtigen Phase, schon in der dritten Vorlesung sind wir in einer ganz wichtigen Phase für ein mögliches Zwiegespräch zwischen uns, wo auch noch der Max mit dabei ist. Ne? Also für die mündliche Prüfung, sowas frage ich gerne. Ne? Also so Hazards, Datenhazards. Entweder ich suche mir mal die Datenhazards raus oder die Sprunghazards. Für beides bleibt eigentlich nicht genügend Zeit in den 30 Minuten, weil Caches sind ja auch noch wichtig und auch noch ein paar andere Themen. Gut, also, aber merken Sie sich das, der Write-After-Read-Hazard in dem Fall kriegen Sie auch alle mit, die mich im Fernsehen sehen. Right after read hazard, dem geht immer ein read after write hazard zeitlich bevor. Ist das noch richtiges Deutsch? Ja, ne? Zeitlich bevor. Oder vorher. Vorher, zeitlich. So, das haben wir hier. Ne? Hier haben wir den read after write. Lesen, nachschreiben und hier haben wir den Write after Read. Auf dem einen Operanden kriegt der Befehl ein Read after Write Hazard und auf dem anderen ein Write after Read. So, das ist natürlich alles unschön. So, was können wir jetzt tun, um solche Datenhazards da eben zu vermeiden? Also, wir können Forwarding machen, haben wir gesehen. Damit kriegen wir schon mal die Read after Write Hazards im Griff. Wunderbar. Wo der Compiler kann er versuchen, solche möglichen Konflikte schon dadurch zu entschärfen, indem er den Befehl, die Befehlsfolge entsprechend umordnet. Also entgegen dem üblichen Ablauf. Vielleicht kann er sich das zum selber schon überlegen. Macht den Compiler etwas komplizierter, hat man diesen EPIC-Architekturen explicitly parallel Instruction Computing versucht. Erfolgreich, aber EPIC hat sich nicht so richtig durchgesetzt. Oder eben eine Gegenmaßnahme in Hardware vorzutreffen, und zwar durch eine dynamische Ablaufsteuerung, auf Englisch Dynamic Scheduling. Und das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen, wie das funktioniert. Also, vorneweg wollen wir erst doch mal ein bisschen, das frage ich auch mal ganz gerne, was sind so die Vor- und Nachteile. Ne? Also, was wären die Vorteile für dieses Dynamic Scheduling, also für diese dynamische Ablaufplanung? Weil der Compiler wird einfacher. Und wenn die Hardware das macht, dann läuft der Code für eine Maschine genauso gut auf einer anderen. Weil wenn es jetzt der Compiler macht, dann macht ihr diese Optimierung speziell für diese Prozessorarchitektur. Ne? Und vielleicht ist dann die Intel ja, Core i7 20X sowieso ein bisschen anders als die 19X sowieso. Und schon klappt es dann nicht mehr. Also wenn es die Hardware übernimmt, dann passt es. Dann kann die Hardware das vielleicht auf andere Art und Weise machen. Aber das, was ihr von außen bekommt, ist unabhängig von den konkreten Implementierungen der Architektur. Dann das Gleiche, also von außen meine ich jetzt den Befehl, die Befehlsfolge. Gut, ja, und damit, und was natürlich auch noch ein großer Vorteil ist von Hardware-Maßnahmen, auch zur Compile-Zeit unbekannte Abhängigkeiten werden berücksichtigt. Ja, jetzt zum Beispiel ist ein anderes Beispiel nochmal, diese Sprungvorhersage, die wir vorhin hatten, wo die eine Sprungbedingung von der unmittelbaren davor erfolgten abhängt. Das kann der arme Compiler noch nicht wissen. Der Compiler weiß nicht, welche Pfade sie tatsächlich durchlaufen werden, ob sie in Zentral oder in Elstal gehen. Die Hardware weiß es, weil sie es halt dynamisch anguckt. Aber, ja, das ist die Grundidee von diesen Hardware-Maßnahmen, ist das Anhalten der Pipeline zu umgehen, also die leistungsineffiziente Holzhammer-Methode, einfach die Pipeline anhalten und dann halt Bubbles da einführen. Und zwar ja, durch Abweichung vom ursprünglichen Ablaufplan macht ihr das bei der Befehlsausführung und Befehlsfertigstellung. Das heißt, es gibt eine Out-of-Order-Execution. Befehle werden außerhalb der abweichend von der Reihenfolge, die der Compiler eigentlich vorgegeben hat, ausgeführt. Und genauso gut können die auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten fertig werden. Out-of-Order-Completion oder auch Out-of-Order-Commit. Gut, aber dadurch könnten natürlich die Gefahr bestehen, dass wir uns jetzt Write-after-Read und Write-after-Write-Hazard sogar einhandeln, ja, durch dieses Überholen von Befehlen und so weiter. Durch die Umordnung. Und es sind auch diese komischen Write-after-Read-Hazards da plötzlich möglich. Ne? Das müssen wir natürlich vermeiden und die Lösung bieten sogenannte Scoreboards. So, was ist jetzt eigentlich so ein Scoreboard? Ein Scoreboard ist erstmal vereinfacht ausgedrückt eine in der Hardware realisierte Tabelle zur Verwaltung der Ausführung von diesen Instruktionsfolgen, so wie es da steht. Ne? Und zwar erlaubt uns allerdings dieses Scoreboard jetzt eben von der ursprünglich vom Compiler vorgegebenen Befehlsablauffolge abzuweichen. Voraussetzung, es gibt keine strukturellen und keine Read-After-Write-Daten-Hazards. Ja, Read-After-Write, die Daten müssen natürlich da sein. Aber sozusagen die hausgemachten, ja, so kann man es wirklich sagen, dadurch, dass ich superskalare Architekturen habe und sich jetzt plötzlich Befehle überholen können, das wird, sage ich mal, als hausgemacht, können Write-After-Read und Write-After-Write-Hazards entstehen. Und die will ich aber auf jeden Fall vermeiden. Die Read-After-Write-Hazards, die kann ich gar nicht vermeiden, weil die sind, wenn Sie so wollen, sozusagen von oben irgendwie gegeben, ergeben sich ja durch den Algorithmus. Ne? Ich kann halt häufig, habe ich eine Situation, in meinem Programm stehen A ist gleich B plus C und gleich in der nächsten Folge brauche ich das A, weil ich es halt so programmiere, damit ich es auch anständig lesen kann. Aber wir haben ja gesehen, mit Forwarding kriegen wir das zumindest hardware-technisch schon ganz gut in den Griff. Was machen wir nun jetzt aber mit den anderen? So, dazu wird die Dekodierphase oder die Instruction Decoding Stufe, das IT ist nichts anderes als die englische Abkürzung, nochmal zweigeteilt. Und zwar, ja gut, hier habe ich mir ein bisschen künstlerische Freiheit bewiesen, um das neudeutsche Wort Issuing zu vermeiden. Ja, in der englischsprachigen Literatur steht also immer Issue Stage. Ich habe es jetzt mal so übersetzt, dass dieser Befehl damit erstmal bekannt gemacht wird. Der Befehl wird erstmal irgendwie angeguckt. Ne? Instruktionen werden dekodiert und es wird auf strukturelle Hazards geprüft. Und dann in der zweiten Phase, also in dieser Unteraufteilung der DE-Phase, werden die Operanden gelesen und zwar es wird allerdings dann gewartet, bis keine Datenhazards mehr vorhanden ist. Dann lesen der Operanden, also lesen Zugriff aufs Register, wenn ich sicher bin, dass in dem Register genau die, dass es konsistent ist, dass die Daten drinstehen, die ich auch wirklich brauche. Ja. Muss man natürlich das Scoreboard irgendwie anzeigen. Wie schauen wir gleich an. Interessant ist, dass dieses Grundschema tatsächlich schon Mitte der 60er Jahre entwickelt wurde, und zwar auf dem Großrechner von der Control Data Corporation, die die Cybermaschinen herausgebracht haben. Das waren also solche Großrechner, 6600. Und somit stammt die Idee eigentlich von CISC-Rechnern der zweiten Generation. Die hatten nämlich schon mehrere Rechenwerke, die sie parallel bearbeiten wollten. Allerdings waren die noch nicht alle in einem Schaltkreis integriert. So weit waren sie noch nicht. Die haben das halt alles auf einem großen Board aufgebaut. Und das hat man eben übernommen und ja, sehr extrem verfeinert bei den RISC-Prozessoren. So, also Fertigstellung außer der Reihe kann also zu Write-After-Read und Write-After-Write-Hazards führen. Die Lösungen für das Write-After-Read ist, das wäre das Einfachste, wenn ich ein Problem habe mit dem Operanten, der mir eben überschrieben wird, weil ich auf einen anderen noch warten muss, aber der zu dem Zeitpunkt schon aktuell ist, dann ist die Idee, na, dann ziehen die doch einfach. Nehmen ihn einfach her, schreiben ihn in eine Kopie und dann nach mir die Sinnflut. In anderen Worten zu heißen, dann, wenn ich aufs Register F2, wie wir es da vorhin hatten, glaube ich, oder F8 war es, so ein Hazard eben habe, dann ziehe ich mir eben einfach die Kopie in Schattenregister, wie ich schon gesagt habe, und dann können die Befehle nach mir alle, die können alle in F8 reinschreiben, ich habe mir schon meine Kopie gesichert. Das macht Thomas Solo. Scoreboard ist in dem Sinne etwas einfacher aufgebaut. Register erst schreiben, wenn die Operanten tatsächlich gelesen wurden. Das heißt, übersetzt oder genauer beschrieben, ich schreibe erst dann zurück, wenn ich sicher bin, dass eine andere Operation, die diesen Inhalt braucht, aber nicht den, den ich schreibe, auch wirklich schon gelesen hat. Erst dann schreibe ich zurück. Notfalls muss ich das Zurückschreiben zurückhalten. Ja. Gut. Und die Lösung für ein Write-After-Write-Hazard, die ist bei Scoreboard, ja, ich finde es so banal, aber einfach. Die gucken sich einfach an, könnte ein Hazard bestehen? Und wenn einer besteht, dann wird der Befehl erst gar nicht geissued, also mit reingenommen, in die Menge der Befehle, die ich jetzt verteilen könnte. Ja. Und wie macht man das? Ganz einfach, man schaut nach. Gibt es für den Befehl, der jetzt kommt und der bestimmtes Zielregister hat, bereits einen anderen Befehl, der das gleiche Zielregister hat? Und wenn dem so ist, dann kommt der da gar nicht erst rein. Der wird dann außen vorgelassen. Gut, und dieses Scoreboard überwacht die Datenabhängigkeiten, die Operationen und die Instruktionszustände. So sieht es jetzt also aus. Und entweder Sie wissen es im Kopf, dann ist gut, ansonsten lege ich es Ihnen vor, Sie müssten es dann erklären in dem zitierten Zwiegespräch. Ne? Also, Befehl holen. Am besten, Sie haben es natürlich einigermaßen im Kopf. Ne? Also heißt die Folie 59 ist nicht so ganz unwichtig. Allerdings sollte man sie natürlich auch interpretieren können. Okay, Dekodierphase 1 und dann, ja, hier haben wir wieder unsere fleißigen Pipeline-Register da. Dann die Dekodierphase 2, ne, also hier, genau, also der Befehl wird erst geholt. Dann in der Dekodierphase E1, da wird eben geguckt, gibt es einen strukturellen Hazard, sprich, da kommen jetzt dann hier Integer-Einheiten. Sind alle zwei Integer-Einheiten schon belegt? Ja, dann kommt der neue Integer-Befehl, der Pech gehabt, der muss dann warten. Ansonsten, wenn einer frei ist, sozusagen, dann mache ich schon mal so eine Art Claim auf und sage, ach, angenommen, hier wäre jetzt eine Integer-Einheit, die ist frei, hier kommt ein Integer-Befehl an, ja, dann sage ich, gut, diese Integer-Einheit hier lege ich schon mal fest, die reserviere ich, für diesen Integer-Befehl. Das heißt noch nicht, dass er gleich ausgeführt werden muss. Aber er kriegt schon mal diese Ressource zugeteilt. Und ausgeführt wird er dann, wenn die zweite Phase sagt, alle Operanten, die du brauchst, um diesen Integer-Befehl auszuführen, diesen Integer-Additionsbefehl auszuführen, sind da, du kannst loslegen. So, ja gut, dann hätten wir hier jetzt, gut, dann haben wir die Integer-Einheit hier oben, hier hätten wir zwei Multipliziereinheiten beispielsweise, hier haben wir nochmal eine Fließkomma, Additionseinheit und hier nochmal Divisionseinheit für Fließkommazahlen. Und mit der wollen wir jetzt beispielhaft dann in der Folge arbeiten. Und ja, dann werden die wieder zurückgeschrieben irgendwann. Da vereinigt sich das Ganze. Und hier unten nochmal also diese Hardware-Tabellen, wie die jetzt genau, wie die genauer ausschauen, kommt jetzt gleich. Und ja, alle Phasen hier aktualisieren dieses Scoreboard. Das Scoreboard seinerseits stellt die abgespeicherten Informationen bereit. Genau, fürs Rückschreiben gilt genau das Gleiche, weil hier müssen wir eben aufpassen, dass ein Write-After-Read-Hazard vermieden wird beim Zurückschreiben. Das heißt also, eigentlich kann man das ganz gut zuordnen. Write-After-Write und strukturelle Hazards wird hier geguckt. Read-After-Write wird hier geguckt und Write-After-Read wird hier geguckt. Und hier, na gut, wenn wir hier drin sind, dann ist alles unkritisch, dann wird halt gerechnet. Und dann haben die alle Rechenwerke haben dann schon die richtigen Daten bekommen. Dafür haben wir in den Stufen vorher Sorge getragen. Gut, also wir haben diese vier Stufen der Scoreboard-Verarbeitung. Erste Stufe, Instruktion dekodieren und auf strukturelle Hazards untersuchen. Die 1, prüfen, ob eine freie Funktionseinheit vorhanden, ja, das strukturelle Hazard, und keine andere Instruktion mit demselben Zielregister anhängig. Write after write Hazard. Könnte eine andere Instruktion geben. Es gibt eine andere Instruktion, die schreibt ins gleiche Register. Ich weiß zwar nicht, ob da tatsächlich ein Konflikt entsteht, aber um auf Nummer sicher zu gehen, halte ich den Befehl, der ins gleiche Register schreibt und in die Pipeline rein will, erstmal außen vor. So, falls dies gegeben, Instruktion an Funktionseinheit senden. Also falls keine andere anhängig ist und ob die Funktionseinheit, wenn sie frei ist, dann wird also diese Funktionseinheit da sozusagen geclaimed. Ne? Und das wird im Scoreboard auch entsprechend vermerkt. Falls nicht, dann wird für die aktuelle Instruktion ein Stall erzeugt, dann wird er also tatsächlich zurückgehalten. Und es werden keine weiteren Instruktionen aktiviert. Das ist jetzt eine Besonderheit, das ist keine Gesetzmäßigkeit. Scoreboard ist in dem Sinne halt etwas einfacher. Und das nennt man In-Order-Issue. Es gibt auch noch, ich habe Ihnen vorhin schon gesagt, es gibt Out-of-Order-Execution, es gibt Out-of-Order-Completion. Und jetzt gibt es eben In-Order-Issue oder Out-of-Order-Issue. Out-of-Order-Issue würde bedeuten, wenn der nächste Befehl blockiert werden muss, könnte ich ja schon den übernächsten reinnehmen. Das macht er aber nicht. Also jetzt dieses Scoreboard. Das betrachten wir jetzt hier nicht. Das wäre Out-of-Order-Issue. Out-of-Order, das ist aber, also jetzt nicht verwirren lassen, das ist nicht das gleiche wie In-Order-Execution und Out-of-Order-Execution. Nee, das ist es nicht. Out-of-Order-Execution betrifft all die Befehle, die schon alle nacheinander reingelassen wurden. Die können dann allerdings, also die schon mal, denen schon mal Rechenwerke zugewiesen wurden, die können sich allerdings dann nochmal untereinander überholen. Also Out-of-Order-Execution bezieht sich auf Befehle, die sozusagen schon die Absolutierung erhalten haben, ihr dürft jetzt ran an die Rechenwerke. Und Out-of-Order-Completion, ja gut, jetzt können Sie sich eben noch überholen. So, das ist wahrscheinlich jetzt alles noch sehr abstrakt und wirr. Wir machen dann, 22 Minuten haben wir noch ein Beispiel als Krönung der heutigen Stunde. So, die zweite Stufe, die sorgt also dafür, dass keine Datenhazards auftauchen. Operanten lesen, warten bis keine Datenhazards, dann lesen der betroffenen Register. Ja, der Quelloperant, jetzt muss ich entscheiden, wann ist denn der Quelloperant überhaupt da? Ja, wann tritt denn kein Read-After-Write-Hazard auf? Tja, der Quelloperant ist nutzbar, wenn eine früher aktivierte Instruktion in Schreiben wird und diese gerade endet. Das heißt, die aktualisierten gerade, die hatten gerade eben aktualisiert, wunderbar, das kommt mir gelegen, das Datum ist fertig. Oder aber, wenn es gar nicht erst benutzt wird. Also es gibt überhaupt keine Instruktion, die auch ins Register R2 schreiben will. Und ich brauche das R2, meine Instruktion, also wunderbar, dann kann kein Hazard vorliegen. So. Gut, ist der Quelloperant nutzbar, dann veranlasst das Scoreboard eine funktionale Einheit, die Register zu lesen und dann wird die Verarbeitung gestattet. Und dadurch lösen sich eben Read-After-Write-Hazards jetzt dynamisch, also in der Hardware während der Ausführung der einzelnen Befehle aus. Und jetzt können Sie aber Dadurch können Sie gegenüber dem Code veränderter Reihenfolge an verschiedene Funktionseinheiten geschickt werden. Gleichzeitig kann ich sie dann verteilen. Aber das Reinlassen soll in Order geschehen. Gut, dritte Stufe, die ist unkritisch, wie ich gesagt habe, Operation ausführen. Funktionale Einheit beginnt halt ihre Operation. Und wenn die nicht in einem Zyklus fertig wird, sondern mehrere Zyklen braucht, wie jetzt eine Fließkomma-Addition oder sowas, dann muss eben das Scoreboard darüber benachrichtigt werden, wenn die Operation beendet wurde. Dann sagt die Ausführungseinheit, hey Scoreboard, ich bin fertig mit dem Auftrag, den du mir zugeteilt hast. Geschieht ihm einfach durch ein Hardware-Signal. Ja, und dann in der vierten Stufe erfolgt das Rückschreiben der Ergebnisse. Ich überprüfe, genau, das ist nochmal ein entscheidender Punkt, ob ein Write-After-Read-Hazard vorliegt. Ja, also, das heißt, dieses Scoreboard muss mir helfen, zu entscheiden, ob ich jetzt in ein Register zurückschreibe, was eine andere Operation, die schon drin ist in der Pipeline, aber noch nicht gelesen hat. Da muss ich drauf aufpassen. Jo, dann schauen wir mal diese Scoreboard-Datenstruktur jetzt an. Also jetzt wird es ein bisschen formaler. In den nächsten 5 Minuten wird es richtig formal. Und dann wenden wir diesen Formalismus dann in einem Beispiel mal an. Also erstens Instruktionsstatus. In welchem der 4 Schritte befindet sich die Operation? Also Instruktionsstatus heißt, es gibt ein langes Register. Für jede Operation, die in die Pipeline reingelassen wurde. Und da steht drin, in welcher, daraus aus diesem Eintrag in dieser Tabelle ist dann ersichtlich, wo ist denn gerade diese Instruktion oder Operation? Ist sie in der Ausführungsphase? Ist sie noch blockiert? Ja, wartet sie noch auf Daten? Oder ist sie schon fertig und wird noch blockiert, weil sie nicht zurückschreiben darf? Das muss also da irgendwie registriert werden. So, dann gibt es nochmal ein Register, was anzeigt, welchen Zustand die einzelnen Funktionseinheiten gerade haben. Das kann mit einfachen Flex zum Beispiel geschehen, wie hier. Busy zeigt einfach an, ob die Funktionseinheit aktiv ist. Das ist wichtig, um festzustellen, ob eventuell ein struktureller Hazard vorliegt. Wenn die aktiv ist, dann kann ich diese Funktionseinheit keine anderen Instruktionen zuweisen. Welche Operation, wenn sie aktiv ist, welche Operation wird denn da gerade ausgeführt? Also welcher Befehl? Was ist das Zielregister? Wo will der hinschreiben? Und wo kommen die Quellen her? Und gibt es eventuell Funktionseinheiten, die Quellregisterdaten erst erzeugen? Das ist wichtig für das Read-After-Write-Hazards, um die aufzulösen. Ne? Und dann gibt es noch Flex, die anzeigen, ob die, ja, die sind unmittelbar mit diesen Funktionseinheiten da korreliert. Während hier noch das mehrere Bits sein könnten, um festzustellen, welche Funktionseinheit ist es denn jetzt nun, zeigen die einzelnen Flex dann mit einer Ja-Nein-Entscheidung eben an, ob die, wo ist es hier, die Quellregister J und K, also FJ und FK, nutzbar sind. Gut, und dann haben wir noch eine dritte Struktur, und zwar das Registerergebnis Statusregister. Und das zeigt für jedes Register an, welche Funktionseinheit da mal drauf schreiben wird. Und wenn es keine gibt, dann ist es leer. So, das ist natürlich jetzt alles harter Stoff. Ne? Und ich setze nur mal eins drauf, bevor wir dann zum Beispiel kommen. Also das hier, um Sie zu beruhigen, ja, das erwarte ich wirklich nicht, dass Sie mir das aus dem Kopf vorsagen können. Ne? Weil ehrlich gesagt, jedes Mal, wenn ich die Vorlesung neu halte, muss ich da selber erstmal wieder drauf gucken, was bedeuten die Hieroglyphen, ne? Um sie zu interpretieren. Und, aber vielleicht, wenn, dann lege ich Ihnen das vielleicht vor und Sie erklären mir dann, was da so ungefähr passiert. Ne? So, also, jetzt haben wir hier diese 4 Phasen, das Issue, Operandenlesen, Ausführung beendet, das ist die Ausführung und hier das Zurückschreiben. Okay. In jeder dieser Phasen, also man geht immer von der einen Phase zur nächsten. Es kann aber sein, dass Blockierungen auftreten, und zwar, wenn diese Bedingungen, die hier stehen, nicht erfüllt sind. Also warten bis diese Bedingungen erfüllt sind, dann gehe ich von Issue zu Operanden lesen. Wenn die Operanden da sind, gehe ich zur Ausführung. So, okay. Formal will ich jetzt eine Instruktion ausführen, ob und addieren. Und es greift auf Register S1 und S2 zu, also Source 1, Source 2. Und D steht jetzt hier für Destination, also fürs Zielregister. So, also dieses überhaupt erstmal zulassen, dieses Issue da, ne, dieses ja, Reinlassen in die Pipeline. Dazu muss ich warten, bis die passende Funktionseinheit zur Ausführung dieser Operation ob überhaupt frei ist, also not busy. Und, also das ist der strukturelle Hazard hier, ne? Und not result D, nach D will ich schreiben. Und in Result steht also, im Registerergebnis Statusregister steht drin, ob es irgendeine Operation gibt, die, oder irgendeine Funktionseinheit, die in D reinschreiben will. Wenn das nicht der Fall ist, ist gut. Wenn es aber der Fall ist und ich will auch in D schreiben, dann könnte es einen Write-After-Write-Hazard geben und dann blockiere ich. Das heißt also, diese zweite Abfrage ist für einen Write-After-Write-Hazard. Genau so müssten Sie jetzt dann eben vorgehen, das wäre der Formalismus, wenn Sie diesen Algorithmus, ob in Hardware oder in Software und was auch immer, implementieren würden. So, und das sind jetzt die Scoreboard-Updates. So, das ist eine ganze Reihe hier. Ne? Jetzt wird erstmal gesagt, die Funktionseinheit, die zugewiesen wird für diesen Operation, für diesen Operator, wird auf Ja gesetzt, die ist jetzt fleißig, die tut was. Sie führt genau einen Add-Befehl aus, ne? Also diesen Ob-Befehl, Ob-FU ist Ob. Wo schreibt sie hin? Nach D. Wo kommen die Operanden her? Die Register S1 und S2, das wird hier alles vermerkt. Und wichtig ist jetzt das da hier, QJ. So, jetzt muss ich da ein bisschen Gas geben. QJ. Gibt es im Ergebnis Statusregister irgendeine Funktionseinheit, die nach S1 schreibt? Das heißt also, die mein S1 eventuell erzeugt. Ja. Dann ist es diese Funktionseinheit QJ. Oder für den zweiten Operator QK. Wenn es keine gibt, ist es 0. Und damit wird diese Operation nicht 0 zu 1 und RJ und RK sind die beiden Flags, die mir anzeigen, ob meine Register schon da sind. Und wenn ja, hurra, dann kann ich hier diese Blockade aufheben und kann den Read-After-Write-Hazard lösen und kann loslegen. Ja. Und hier wird noch vermerkt, welche Funktionseinheit denn mein Zielregister schreibt. Das muss auch noch vermerkt werden. Ne? Und das da hier jetzt, okay, dieses Setzen auf No, das ist dazu da, dass ich verhindere, für ein Write-After-Read-Hazard, dass ich verhindere, dass eine andere Operation, die diese Register braucht als Input, die bereits liest, wenn ich sie noch nicht geschrieben habe. Gut, und hier wird jetzt geguckt, genau. Ja, es ist dazu da, um einer anderen Operation, genau, die diese Register schreiben möchte, anzuzeigen, so rum ist es, Sie sehen, es ist wirklich komplexer, um einer anderen Operation, die diese Register nutzen möchte, anzuzeigen, und zwar schreiben möchte, ich habe sie schon gelesen, du darfst jetzt schreiben hier unten. Und das ist diese, das Warten bis. Da gucke ich jetzt nach, für alle Funktionseinheiten schaue ich nach. Gibt es irgendeine FI ist mein Zielregister, wo ich hinschreiben will. Gibt es irgendeine andere Funktionseinheit, die genau dieses Register lesen möchte? Wenn es nicht der Fall ist, ist es okay. Wenn es der Fall ist, vielleicht und diese Register sind jetzt no, hat die Operation, die diese Register braucht, die ich jetzt eventuell überschreibe, diese schon gelesen. Das zeigt dieses no hier an. Das gilt für den zweiten Operator. Und wenn das der Fall ist, kann diese Operation zurückschreiben. Also vereinfacht ausgedrückt, hier überprüfe ich, ob ein Write after Read Hazard bereits aufgelöst ist. Und wenn es der Fall ist, ja, dann schreibe ich, setze ich die beiden hier wieder auf Yes. Das heißt, ich schreibe jetzt mein Zielregister zurück und setze die entsprechenden Flags auf Yes, um jemand anders, der darauf wartet, zu zeigen, dass die jetzt da sind. Okay, und dann die beiden abschließenden Operationen noch. Ja, also die Funktionseinheit ist jetzt nicht mehr fleißig. Und es gibt auch kein, genau, für dieses Zielregister die entsprechende Funktionseinheit, die da drin stand, ist jetzt nicht mehr da, weil die fertig geworden ist. Das heißt also, das Zielregister, es gibt keine Funktionseinheit, die dieses Zielregister mehr erzeugt. Okay, hat er Stoff? Am besten, wir schauen uns jetzt mal ein Beispiel an und dann wird hoffentlich klarer, wie das Ganze da funktioniert. So, also schauen wir uns mal also diese Situation hier an. Taktzyklus 0, und was sehen wir jetzt hier? Diese drei Datenstrukturen, von denen ich vorhin gesprochen habe, diese Instruktionsstatustabelle, diese Funktionseinheiten-Statustabelle, Integer mod 1 mod 2 add, ja, für meine Recheneinheiten, die ich habe, und die sind die entsprechenden Flags. Ne? Das war, nochmal zurück, 63, glaube ich, ja, das war das hier. Ne? Das ist jetzt hier grafisch dargestellt, Instruktionsstatus, in welchem der vier Schritte befindet sich die Operation, und das letzte Register, Ergebnisstatus, ist das da unten. Und da steht jetzt für jedes Register drin, welche Funktionseinheit dieses Register in naher Zukunft beschreiben wird. Okay, und das sollen jetzt unsere Beispielsfolge sein an Befehlen, die abgearbeitet wird. Erstmal laden wir Befehl, und das ist jetzt so zu interpretieren, Inhalt von R2, da soll 34 dazu addiert werden, und unter der Speicheradresse findet man einen Wert, der wird dann in F6 abgelegt. Und hier das gleiche analog für einen Wert, der dann unter F2 abgelegt wird. Dann, wenn wir F2 haben, soll das multipliziert werden mit F4 und das Ergebnis, Mult D, das ist ein bisschen abgeschnitten hier, Mult D steht wieder für Double, soll das Ergebnis nach F0 geschrieben werden. Und dann haben wir noch eine Subtraktion auf diesen Double-Werten, die nutzt dann dieses F2, da sehen wir schon mal, hier wenn wir also wohl einen Read-After-Write-Hazard haben, der muss es erstmal schreiben, der muss es lesen. Vielleicht tritt er nicht auf, ne, aber es könnte ein potenzieller Kandidat sein. Und das F6 hier genauso, ne, wird hier gelesen, dann wird es voneinander abgezogen. Und das F8 taucht seinerseits dann wieder hier unten auf. Ne. Und dann haben wir einen Divisionsbefehl und abschließend eben diesen Addierbefehl. So, jetzt legen wir doch mal los. Also, erster Taktzyklus. Dieser Befehl wird geholt, alles ist frei, ne? Hier war alles frei, kein Problem. So, diese Adressrechnungen hier, die soll jetzt das Integer-Rechenwerk erzeugen. Ne? Da spricht man manchmal auch noch von Load-Store-Units. Load-Store-Units sind spezielle Einheiten im Prozessor, die fürs Laden und fürs Speichern zuständig sind und die machen nichts anderes als Adressrechnungen auf Integer-Werten, weil die Adressen eben immer Integer-Werte sind. So, ja, also der Befehl wird reingeholt, dann steht hier, die Funktionseinheit ist busy. Mit was? Mit dieser Ladeoperation. Die will nach F6 schreiben. Die hat nur ein Register als Input, nämlich R2. Und es ist verfügbar. Die anderen Werte brauchen wir jetzt hier nicht. Und hier unten schreiben wir rein, das Zielregister F6 wird beschrieben von dieser Integer-Einheit. Okay. Taktzyklus 1. Taktzyklus 2. Wir lesen jetzt die Operanden, das heißt, das R2 wird gelesen. Starten wir LD, die zweite Ladeoperation? Nein, wir starten sie nicht, weil die Integer-Einheit ist aktiv. Wir haben nur eine Integer-Einheit. Also können wir den Befehl nicht starten. Und starten wir den Multiplikationsbefehl, der danach kommt? Nein, den starten wir auch nicht, weil wir gesagt haben, wir machen in order as issue. Wir machen zwar out of order execution, out of order commit, aber nicht in out of order issue. Könnte man, ja.
Ja, aber die Multiplikation könnte ich ja sowieso nicht machen, weil ich ja F2 benötige, was ich nicht starten kann.
Das stimmt, das kommt ja noch dazu. Das kommt noch hinzu. Ich könnte sie aber zumindest ihr schon mal ein Rechenwerk zuweisen und dann würde sie sich mit dem Read-After-Write-Hazard blockieren. Gut, genau. Und diese Abfragen hier jetzt, ne? Also zum Beispiel ist das jetzt hier belegt. Also jetzt 64, genau. Das ist das hier, not BCFU. And not result D. So ist das zu verstehen. Dann schaut ihr hier unten eben nach. Gibt es da was, ne? Was da ansteht. Okay, dann gehen wir zum Taktzyklus 3. Ja, da wird einfach ausgeführt, der Ladebefehl, und dann wird es zurückgeschrieben. Okay, damit wird der Eintrag hier wieder gelöscht, weil der ist ja fertig. Das hat man, das ist dann hier zu sehen. Also, wenn ich jetzt ab und zu nochmal zurückspringe, das ist diese Operation hier, der ist fertig. Schreibt da wieder neu rein ins Register 0, beziehungsweise diese ist hier, schreibt die 0 rein ins Ergebnis Statusregister. Und Busy hat er auch erstmal neu reingeschrieben, aber das wird dann gleich wieder gesetzt, weil wir den nächsten Ladebefehl hier gleich mit reinnehmen. Gut, das ist analog wie vorher. Jetzt stehen halt hier F2 als Zielregister, R3 als Einquelloperantenregister, der ist verfügbar. Und jetzt steht hier bei F2 eben das Integer-Rechenwerk. So, da gehen wir weiter. Jetzt im sechsten Takt, was wird man erwarten? Wir werden erwarten, dass der jetzt seinen Operanden hier liest. Und jetzt können wir aber auch den Multiplikationsbefehl dann starten. Genau, weil ja, das In-Order, die Gesetzmäßigkeit, die Strategie In-Order is you wird jetzt ja nicht mehr verletzt. So, also, dann muss er hier. Machen wir es erstmal hier unten, F0, das heißt also hier muss er Mult 1 reinschreiben. Okay. Das erste Multiplikationsrechenwerk wird jetzt dafür hergenommen. Die Multiplikation wird ausgeführt, die hier. Das Zielregister ist F0 und die Quellregister sind F2, F4. So, und jetzt wird geguckt. Ja, das waren jetzt diese Operationen da nochmal. Ich will die jetzt aber nicht genau auflösen. Jetzt wird hier geguckt, sind die. No, und so weiter, RJ und RK. So, so weit waren wir schon. Gut, dann schaut er hier nach für F2. Ah, in F2 stellt er fest, hey, da gibt es einen Eintrag, Integer. Das heißt, das ist noch nicht da. Es gibt also ein Rechenwerk, und zwar das Integer-Rechenwerk, was mir dieses Ergebnis erst noch erzeugt. Also schreibe ich hier Integer rein. Dann gehe ich zum nächsten Operanden F4, schaue hier rein, und der ist da. Wunderbar. Gibt keinen Eintrag. Also ist der da, setze ich das Flag auf Yes und das auf No. Okay. Und gehe ich jetzt weiter zur Read-Operand-Phase? Nein, eben nicht, weil für die Read-Operand-Phase müssen beide Flags hier auf Yes stehen. Auf Ja stehen, das sind die hier.